Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eine Heilige und eine Piratin begegnen einem im neuen Roman von Helmut Krause. Außerdem gibt es da ein merkwürdiges Paar, bei dem der Mann so ungefähr 250 Jahre alt ist. Es gibt Zeitreisen, weiße und schwarze Magie. Eine tolle Mischung in dem Buch Wann das mit Jeanne begann. Helmut Krause kennen Sie vielleicht durch seine Romane Der große Bagarozzi oder Fette Welt, die auch fürs Kino verfilmt wurden, oder durch andere seiner Bücher. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und zuerst gefragt, wann das mit Jeanne begann. Das ist ja schon mal ein schöner Titel, der auch sowas verschmitzt Komisches hat, finde ich. Ist der denn komisch gemeint, der Titel?
Ja, natürlich. Also dieser dreimalige Binnenreim soll natürlich ein bisschen auf die Comédie humaine hinweisen, die es darstellt. Geht im Kern um Liebesgeschichten, viele verschiedene Liebesgeschichten, teilweise ganz blutige. Und die Ursprungsidee war eigentlich, so ein ganz ungleiches Paar auftreten zu lassen, aber innerhalb einer Beziehung, die schon sehr lange andauert. Ich habe mir vorgestellt, was wäre eigentlich anders, wenn wir einen Weg finden könnten, 200 und mehr Jahre zu leben. Wir würden ab einem gewissen Zeitpunkt nicht aufhören zu lernen. Also solche Wesen würden sich sehr viel Wissen und Fähigkeiten aneignen, anders als wir bei die wir ja mit 60 sagen, jetzt lohnt sich's nicht mehr.
Und tatsächlich lassen Sie ja so ein paar dann auftreten in Ihrem Roman. Jacek Wozniak heißt der Mann, Trudi ist die Frau. Also der Mann, Jacek, der wurde 1764 geboren, lebt aber bis in die Gegenwart, muss eben also sowas wie 250 Jahre alt sein. Wieso wird er denn so alt?
Naja, die beiden haben eben einen Weg gefunden, mittels gewisse Heiltränke, Energie in sich anzusammeln. Und da wird natürlich ein bisschen auf diese QAnon-Theorie verwiesen, die auch heutzutage glaubt, irgendwelche Prominenten in Hollywood würden sich mit Hilfe von Kinderblut irgendwelche Erfrischungen gönnen. Ich habe das Mittelalter als eine Zeit vorgefunden, die uns ziemlich nah ist oder jedenfalls nicht so weit entfernt, wie wir denken. Es haben mehrere Zufälle zusammengespielt. Ich habe gerade diese 5000 Seiten Prozessakten der Jeanne d'Arc gelesen, die ja an sich schon unglaublich erschütternd sind, weil sie...
Wir sollten vielleicht an der Stelle mal kurz sagen, dass es um Jeanne d'Arc auch ganz zentral geht in dem Roman. Das
ja,
haben wir noch gar nicht gesagt.
Aber wie gesagt, es haben Zufälle zusammengespielt, wie ja immer. Also ich hatte die Idee, ein sehr altes Paar durch die Weltgeschichte taumeln zu lassen. Er immer noch verliebt in Jeanne d'Arc. Und Jeanne d'Arc ist wirklich so ein zeitloser Stoff von einer ganz eigenen Spannungsmotorik. Das heißt, wir wissen immer, wie es am Ende ausgeht, aber trotzdem gibt es immer wieder neue Verfilmungen und wir sind immer wieder bereit, noch so ein Sublevel anzulegen. Und das hat mich fasziniert und just letzten Februar, also Februar ein Jahr zuvor, hat mich eine Freundin dann darauf hingewiesen, ob ich diese Jeanne kennen würde, Jeanne de Belleville. Und ich hatte bis dahin wirklich nichts von ihr gehört und habe das nachgelesen und habe das für eine so außerordentliche Biografie befunden. Mich wundert das sehr, dass das noch nie verfilmt wurde.
Entschuldigung, ich gehe mal dazwischen, um das ein bisschen zu sortieren, weil jetzt sind wir schon bei der nächsten Jeanne, die heißt Jeanne de Belleville. Das war eine Piratin, eine französische Piratin im 14. Jahrhundert. Aber vielleicht gehen wir mal so ein bisschen Schritt für Schritt vor. Sie waren schon bei Jeanne d'Arc. Sie haben schon erwähnt, dass Sie sich da durch 5000 Seiten Prozessakten gearbeitet haben, die Sie, wie ich gehört habe, zum Teil auch im Latein Original gelesen haben.
Also, ja, nur im Lateinischen. Also es gibt nur noch die altfranzösische Fassung.
Gibt es nicht eine deutsche Übersetzung?
Ja, aber er nimmt sich ja sehr unglaubliche Freiheiten heraus. Deshalb musste ich das nochmal überprüfen.
5000 Seiten im lateinischen Original.
Nein, ich habe nicht alle gelesen. Es gibt ja viele redundante Seiten.
Meine Bewunderung wächst jedenfalls immer weiter. Wobei ja interessant ist, Sie entwerfen diese Figur Jacek, der ja obsessiv besessen ist von Jeanne d'Arc und alles über sie wissen will, sich Gegenstände von ihr aneignen will, am liebsten auch Haare von ihr zum Beispiel haben würde. Aber Sie haben sich mit ähnlicher Obsessivität offenbar in diese Geschichte versenkt.
Naja, sagen wir mal so, es gibt heute tatsächlich Internetforen, die sich immer noch sehr obsessiv mit der Figur von Jeanne d'Arc beschäftigen. Und ich gehe im Roman näher darauf ein, warum das so ist, weil natürlich gerade bei Männern sofort so ein Impuls kommt, diese unschuldige Jungfrau zu beschützen und ihr irgendwie alternativ doch noch ein anderes Ende zu verpassen, was natürlich nicht geht. Aber vielleicht, man weiß es nicht. Jedenfalls, wie die beiden Geschichten zusammenhängen, will ich ganz kurz erklären. Jacek kauft ein Schwert, das einer gewissen Jeanne gehört haben soll. Und er kauft es zu einem unerhört großen Preis beim Auktionshaus Gundelfinger. Und irgendwann stellt er fest, dass es tatsächlich Jeanne gehört hat, aber eben nicht Jeanne d'Arc, sondern Jeanne der Piratin. Und zu der will ich jetzt doch ein bisschen was sagen, weil sie war nicht einfach eine Piratin.
Nein. Machen Sie das unbedingt.
Sie war eine Landadelige. Und sie hatte einige Gemeinden, Dörfer, nicht ganz Städte, aber sie lebte in einem wunderbaren Schloss, das aussah wie von Disney designt. Ihr Mann wurde des Hochverrats angeklagt und geköpft. Und was macht diese Frau? Sie veräußert ihren gesamten Besitz, hebt eine Söldnertruppe aus, stürmt eine Burg, tauscht die Söldnertruppe gegen drei Schiffe, die sie schwarz bemalt, die Segel aber rot. Und forthin führt sie 13 Jahre lang einen erfolgreichen Privatkrieg gegen den französischen König, um Rache für ihren Mann zu nehmen. Und das im damals schon fortgeschrittenen Alter von 43 Jahren mit 7 Kindern. Also ich glaube, ich täusche mich nicht, wenn ich sage, ich kenne nichts Vergleichbares in der jüngeren Historie.
Und Sie erzählen damit von zwei ganz außergewöhnlichen Frauen, die sich auf Feldern rumgetrieben haben, die man sonst und gerade in dieser Zeit nur Männern zuschreibt. Also es ist auch eine große Emanzipationsgeschichte, die Sie da erzählen.
Ja, ich vernehme das ja ein bisschen von der humoristischen Seite. Also bei mir gelten in diesem Roman etwas andere Naturgesetze und es ist auch mal davon die Rede, dass vielleicht, wenn es um Kriege geht, nicht immer nur von Frauen die Rede sein soll. Also es hat durchaus mal eine humoristische Note und ich denke mal, es ist ein wilder Ritt durch die Magie der Jahrhunderte, die man erstmal auf die komische Art lesen kann und dann vielleicht beim zweiten Lesen tun sich die Metaebenen auf.
Apropos Metaebenen, Ihr Schriftstellerkollege und guter Freund Daniel Kehlmann hat einen langen und liebevollen Text über Sie und über Ihren Roman in der Zeit veröffentlicht und er schreibt da auch, wann das mit Jeanne begann. Das sei auch ein Roman über die sterbende europäische Kultur in ihrer Herrlichkeit und Brutalität. Würden Sie da sagen, hat er recht, der Kollege
Kehlmann? Naja, ist auf gewisse Weise. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist die Geschichte eines sehr alten Paares, das nicht mehr lange zu leben hat. Also es ist metaphorisch gesprochen ein Roman über das Sterben des weißen alten Mannes und die Rückblick auf eine Kultur, die vor allem durch ihn geprägt wurde, in, wie es Daniel gesagt hat, in seiner Herrlichkeit und Brutalität.
Interessant ist auch, dass Sie, wir waren ja bei der Piratin Jeanne, die noch so viel mehr war. Ich habe sehr überrascht gelesen, dass Sie auch eine Jeanne Suite geschrieben haben, die, soweit ich weiß, die auch aufgeführt wird.
Ja, ich habe mich inspiriert gefühlt, Jeanne auch musikalisch zu verarbeiten mit einer Piraten-Suite, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. So ein bisschen Hommage an Korngold und seine Filmmusiken für Errol Flynn und Konsorten. Ich denke, es ist was sehr Hörbares draus geworden. Und
es gibt kurz vor dem Ende Ihres Romans eine Episode, da ist Trudi, das ist eben die Frau aus diesem sehr alten Paar, da ist sie am Hof des Zaren in Russland und sie überlebt knapp eine Begegnung mit dem Prediger, angeblich auch Geistheiler Rasputin. Und in dem Namen Rasputin steckt ja auch der Name Putin. Steckt da vielleicht noch mehr von Putin drin?
Ich muss sagen, dass das leider nur Zufall war. Der Roman wurde im Januar beendet und der Krieg begann am 24. Februar. Aber natürlich möchte ich das gern, dass so gelesen wird, dass Trudi, die von Rasputin beinahe vergewaltigt, wird ihn seiner Männlichkeit beraubt und diese irgendwann im Ozean versenkt.
Und dann würde ich noch mal gerne an den Anfang des Romans springen. Der beginnt mit ziemlich geheimnisvollen Sätzen. Da heißt es im Prolog, also haltet die Luft an, schweigt und hört zu. Jemand wie ich redet selten zu solchen wie euch. Das scheint sowas wie die Gesamterzählerin dieser Geschichte zu sein, die sich äußert.
Aber man erfährt nie, wer es ist. Und es geht hier in diesem Roman auch ums Erzählen. Wir wissen nie genau, wer die Geschichte von Jeanne wirklich erzählt. Und das ist ein Kunstgriff, Es gibt 6 Möglichkeiten. Wer diese recht arroganten Zeilen sagt, hört mal her. Mhm. Es könnte es könnte sogar Jeanne d'Arc aus dem Himmel sein. Mhm. Aber ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, das bleibt bis zum Ende unbeantwortet.
Der Roman ist ja eben auch eine Reise durch die Zeit. Also die Figuren machen sowas wie Zeitreisen. Aber es ist natürlich auch für uns, die das Buch lesen, eine Reise ins 14. Jahrhundert, ins 15. Jahrhundert. Es spielt mal Mitte des 20. Jahrhunderts, es spielt in der Gegenwart. Und so war das, soweit ich weiß, auch bei Ihrem Roman, den Sie Anfang der 90er Jahre veröffentlicht haben, Melodien, auch eine Reise durch 4 Jahrhunderte. Ist das für Sie ein besonderer Reiz an Ihrer Arbeit, Zeitreisen?
Ja, natürlich. Das gibt ganz andere Möglichkeiten. Bei Melodien waren es einfach nur 2 verschiedene Handlungsstränge, die einmal im 16. Jahrhundert gespielt haben und einmal in der Gegenwart. Und das ermöglicht einem Schriftsteller so ein weites Spielfeld, in dem er alles Mögliche unterbringen kann. Aber hier wird es natürlich noch viel schöner, denn die handelnden Personen, Trudi und Jacek, ich würde jetzt nicht von Zeitreisen sprechen, nein. Sie haben irgendwelche Mittel, wodurch sie sich für Sekunden, manchmal vielleicht für halbe Minuten, irgendwie geistig in die Vergangenheit zurückversetzen können und dort irgendwas sehen, aber nie genau wissen was, weil diese Reisen, wenn man sie so nennen will, sind nicht genau zu steuern. Und darin liegt natürlich sehr viel Reiz an und komisches Potenzial. Mhm. Der Roman ist vor allem sehr komisch, aber wer am Schluss sich nicht die Seele aus dem Leib weint, der hat den Schluss nicht verstanden.
Mir geht noch was nach, was Sie vorhin gesagt hatten, relativ am Anfang, nämlich, dass Ihnen aufgefallen ist oder Sie gesehen haben, auch bei dieser Arbeit, dass uns das Mittelalter, wo wir sonst immer sagen, dunkle Zeit und so weiter, so weit weg gar nicht ist. Was meinen Sie damit?
Na, ich war zum Beispiel überrascht, in den Prozessakten zu Jeanne d'Arc sehr viel Ironie und Sarkasmus zu lesen, die man dieser Zeit normalerweise nicht für möglich hält. Also die waren rhetorisch keineswegs uns weit unterlegen. Also und auch in der Reflexion ihrer Gedanken. Ich meine, es war natürlich alles konzentriert auf die Sicht auf Gott und das Wirken der Kirche. Aber ansonsten waren das Menschen wie du und ich. Ich meine, wenn man 600-Jährige nebeneinander stellt, dann ist die Brücke schon da.
Ins Mittelalter, in die Zeit, in der dieser Roman von Helmut Krauser unter anderem spielt. Wann das mit Jeanne begann, heißt er. Im Berlin Verlag ist er erschienen mit 380 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch, Herr Krauser.
Danke, der Preis ist nicht so hoch.